Also ich möchte heute weiter fahren mit unserem Thema. Und am Anfang haben wir gesehen, dass das Buch Daniel eine gewisse literarische Struktur hat. Soweit ich sie verstehe, hat das Buch zwei Teile, zwei große Teile, die wir hier Teil A und Teil B nennen. Und im ersten Teil haben wir fünf Unterteile, fünf Geschichten. Wie manche Leute gemerkt haben, ist das Buch Daniel ein Gemisch von Prophetie und Geschichte, mehr oder weniger ausgeglichen. Und das an und für sich ist eine Lehre für uns. Es gibt eine prophetische Seite, es gibt eine sehr praktische Seite. Weil Daniels Sicht, die er durch die Offenbarung Gottes bekommen hatte, war keine Sicht, die ihn in die Wüste getrieben hat, um einfach allein als Mönch zu leben, sondern gerade umgekehrt. Seine Vision für die Zukunft hat ihm gepackt, sein Leben für den Herrn in seiner Gesellschaft zu leben. Und das ist eine sehr wichtige und ausgewogene Sache. Es war gerade, weil er für eine andere Welt lebte, dass er konsequent für den Herrn Zeugnis in dieser Welt machen könnte. Und das ist eine Lektion für uns alle heute. Die Sicht für die Zukunft soll kein abstrakter, irrelevanter Sicht sein, sondern gerade umgekehrt, weil wir von ewigen Dingen überzeugt sind, das sollte uns packen, ein konsequentes Leben in unserem Alltag zu führen. Und gestern haben wir den Anfang gesehen, wie Daniel und seine Freunde in der Universität ihre Position klar gemacht haben, wie sie Farbe bekannt haben, wie sie es deutlich gemacht haben, dass sie an einen einzigen Schöpfer Gott, Schöpfer und Erhalter des Universums, glaubten. Und das war ein Weichensteller für sie. Das war der Anfang und hat alles andere bestimmt. Und es ist für uns, vor allem für die, die noch in der Schule sind oder in der Universität, eine sehr ermutigende und herausfordernde Tatsache. Wer mich ehrt, sagt der Herr, den werde ich ehren. Und was man als Jugendliche tut, in der Schule, in der Universität, in der Fabrik, im Beruf, wo immer das sein soll, der Herr sieht das. Und das kann uns ein ganzes Leben lang wie ein Kompass Richtlinie geben, damit wir für den Herrn leben. Nebuchadnezzar hat etwas gemerkt. Er hat gemerkt, dass diese vier junge Leute zehnfach überlegen waren den anderen, die er in seinem Beratungskreis hatte. So, sie waren kluge Leute. Wir sind nicht alle kluge Leute. Der Herr hat unterschiedliche Fähigkeiten gegeben. Aber diese Leute wurde Weisheit, Klugheit gegeben. Merken wir das. Es ist eine Gabe Gottes. Und dort liegt ein sehr wichtiges Prinzip in Daniels Leben. Obwohl er klug war, er hat seine Klugheit nicht vergöttert. Darf ich das wiederholen? Obwohl er klug war, hat er seine Klugheit nicht vergöttert. Er sah seine Fähigkeiten als Geschenk Gottes, weil es besteht eine riesige Gefahr, für Leute, denen es gegeben ist, klug zu sein, zu denken, dass irgendwie es an sie liegt, dass sie klug sind. Das wäre verrückt, logisch verrückt. Es ist eine Gabe Gottes. Eine Gabe, benutzt zu werden für den Herrn. Und ein Geheimnis des Lebens und des Zeugnisses Daniel und seiner Freunde war, dass obwohl sie klug waren, war ihr Zuversicht nicht in ihrer Klugheit, sondern ihr Vertrauen war in Gott. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man vertraut sich auf den Verstand und Gott ab und zu mal benutzt, wenn man in Stich kommt, oder man vertraut sich auf Gott und sein Verstand und alle anderen Fähigkeiten benutzt. Das erste ist Abgötterei, mehr oder weniger. Das zweite ist echte Glauben. Gott zu vertrauen und dann alle Gaben zu benutzen, die Gott uns gibt. Und das ist noch ein Geheimnis des, wenn wir es so formulieren dürfen, des geistlichen Erfolges von Daniel und seinen Freunden. Aber es kommt jetzt eine Steigerung, weil wir merken, dass die Bemerkungen am Ende von Kapitel 1 Komparativen sind. Das heißt, Vergleiche zwischen den Fähigkeiten von den anderen Leuten und Daniel und seine Freunde, die waren zehnfach überlegen. Das ist ein Komparativus sozusagen, ein Vergleich. Die waren besser als die anderen. Aber in Kapitel 2 kommen wir zu einer zweiten Etappe dieser Frage. Die Frage der Offenbarung im Gegensatz zum menschlichen Intellekt. Das heißt, es ist viel besser, die Geschichte zu lesen, nicht wahr? Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezzars hatte Nebukadnezzar Träume, so dass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Und der König befahl, dass man die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen. Da kamen sie und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, den Traum zu verstehen. Da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch, und jetzt fängt der aramäische Teil an. O König, lebe ewig, sag deinen Knechten den Traum, dann wollen wir die Deutung kundtun. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern, die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum, tut mir den Traum und seine Deutung kund. Sie antworteten zum zweiten Mal und sagten, der König sage seinen Knechten den Traum, dann tun wir die Deutung kund. Der König antwortete und sprach, ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, bleibt es bei eurer Verurteilung. Denn ihr habt euch verabredet, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeit sich ändert. Darum sagt mir den Traum. Und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung kundtun könnt. Die Sterndeuter antworteten vor dem König und sagten, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer, mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagerpriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Und dann lesen wir, wie Daniel das erfahren hat und mit seinen Freunden gebetet hat. Und wir lesen in Vers 19, darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. So, es gibt mehrere Schlüsselfragen, die Menschen sich stellen. Erste Frage, gibt es einen Gott hinter der Geschichte? Daniel glaubte fest daran, wie wir in den ersten Versen von Kapitel 1 gesehen haben. Und Gott gab Jehoiakim in die Hand Nebukadnezzars. Nebukadnezzar aber wusste noch nicht, dass es einen Gott hinter der Geschichte gibt. Das soll er jetzt lernen. Eine zweite Frage. Gibt es einen Gott hinter dem All? Die Babylonier glaubten an eine Ursee und die Götter, die daraus kamen. Daniel glaubte an einen Schöpfergott, einzigartig, der das Universum sowohl geschaffen hat und jetzt ständig erhält. Die dritte Frage, unsere Frage für jetzt ist, gibt es einen Gott, der spricht und sich offenbart? Das ist eine äußerst wichtige Frage. Gibt es einen Gott, der spricht und sich offenbart? Francis Schaeffer hat mal vor vielen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel, Gott ist da und er schweigt nicht. Und so kommen wir zu dieser äußerst wichtigen Frage. Wenn wir Daniel Kapitel 2 lesen, wir merken, dass es geht um die Deutung eines Traumes Nebukadnezzars. In diesem Traum sah Nebukadnezzar einen kolossalen Mensch. Aber oft sind wir so interessiert, diesen Kolossus zu verstehen, dass wir die Vorrede nicht merken. Es geht nicht bloß über die Deutung des kolossalen Menschen, sondern über die Umstände, wie dieser Traum zu Nebukadnezar von Daniel erklärt wurde. Und das ist genau so wichtig. Weil Daniel ist ein angefochtenes Buch. Es ist zu merken, dass das erste Buch Mose, die Offenbarung und Daniel sind angefochtene Bücher. Was meine ich dabei? Ich meine einfach Folgendes. Es gibt einen Kampf für die Herzen und für den Verstand der Menschen. Was ist die Geschichte unseres Alls? Stimmt erste Buch Mose oder nicht? Das ist, was ist die Geschichte, die wahre Geschichte der Vergangenheit? Mit Daniel und der Offenbarung geht es nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Und genauso wird was die Bibel über die Zukunft sagt, angekämpft. Warum? Aus einem sehr klaren Grund. Wir Menschen existieren per Definition in der Gegenwart. Aber wir brauchen sowohl Vergangenheit als Zukunft, um unsere Identität und Hoffnung zu bestimmen. Ein Mensch ohne eine Vergangenheit ist ein Mensch ohne Identität. Denk mal an Amnesie, wo man versucht, jemand, der Amnesie hat, zu helfen, seine Identität wiederzufinden, indem man vergangene Ereignisse erzählt, mit der Hoffnung, dass plötzlich sie nehmen wahr, wer sie sind. Zukunft brauchen wir sehr, weil ein Mensch ohne Zukunft ist ein Mensch ohne Hoffnung. Wir leben in der Gegenwart, aber keiner von uns lebt für die Gegenwart. Das ist nicht möglich. Ihr müsst euch zuerst entscheiden, heute Vormittag hierher zu kommen, bevor ihr hierher gekommen seid, nicht wahr? Es ist logisch und möglich, für die Gegenwart zu leben. Man muss, auch wenn es nur die nahe Zukunft ist, man muss einen Begriff der Zukunft haben, um überhaupt leben zu können. Die Menschen begehen Selbstmord, wenn sie keine Zukunft haben, wofür sie leben können. Und daher, es ist äußerst wichtig, erstens, dass die Bibel uns Auskunft über die Zukunft und über die Vergangenheit gibt, aber zweitens stellen wir fest, dass es ein Kampffeld ist. Weil es gibt andere Strömungen, andere Philosophien. Der Gott dieser Welt, der sich für das Denken der Menschen interessiert, will uns wegbringen von der biblische Bericht über sowohl Vergangenheit als auch Zukunft. Und in dieser Vision, die Nebukadnezar hatte, geht es über die Zukunft. Und in anderen Visionen in Daniel geht es auch über die Zukunft. Und manche Details, manche Einzelheiten in den Prophetien in Daniel, vor allem in Kapitel 11 und 12, sind so haargenau Beschreibungen der hellenistischen Zeit, so ungefähr 200 vor Christi, dass manche Leute meinen, Daniel musste später geschrieben sein. Weil, was er erzählt, ist so haargenau, was passiert ist in der Geschichte, dass natürlich muss er das alles gewusst haben. So, die Datierung von Daniel muss viel später sein als der Zeit Nebukadnezars. Das heißt, ihre Voraussetzung ist, dass echte Prophetie nicht möglich ist. Das liegt an ihrer Weltanschauung. Das ist die naturalistische Weltanschauung. Die lehnt ab die Möglichkeit, dass es echte Prophetie geben kann. Weil wenn es überhaupt einen Gott gibt, er ist nicht derart Gott, der die Geschichte sozusagen im Voraus erzählen kann. Und für viele Leute daher ist die Sache gelöst. Die datieren Daniel sehr spät und dann sagen sie, wenn Daniel versucht hat, ein bisschen zu prophezeien, dann hat er das alles falsch gemacht. Hier ist wieder mal der Kampf. Ein Kampf zwischen zwei Weltanschauungen. Erstens Naturalismus, der lehnt die Existenz von Gott mehr oder weniger ab, vor allem in diesem Gebiet. Und Theismus, Glaube an Gott, der Schöpfer, und an einen Gott, der spricht. Was mich so fesselt ist, dass das Buch Daniel behandelt, die Frage selbst. Weil Daniel erzählt nicht bloß der Traum von Nebukadnezar, sondern Nebukadnezars Einstellung der Deutung des Traumes gegenüber. Das heißt, Nebukadnezar hat eine Schar von sehr klugen Leuten rings um sich, darunter Daniel und seine Freunde. Und wie jeder Führer einer Nation, auch heute führende Politiker, die haben diese sogenannte Think Tanks. Leute, die sitzen und denken, die sind Wirtschaftsexperten, die versuchen Prognosen zu machen, die versuchen die Trends zu forschen und der Regierung Rat zu geben, hier geht es entlang, in 5 Jahren wird die Wirtschaft so aussehen. Sie sind kluge Leute und sie versuchen anhand ihr Verständnis der Strömungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft und in der Geschichte eine Vorhersage zu machen. Die sind die sogenannten Futurologen. Und die gibt es in jeder Nation und eine sehr berühmte Gruppe hier in Österreich, in Wien. Die sind sehr wichtige Leute. Und ihre Deutungen der Zukunft liegt an ihre intellektuelle Fähigkeit. Punkt aus. Und so hat Nebukadnezar eine solche Gruppe. Aber Nebukadnezar war selbst ein kluger Mann. Diese Leute haben sehr große Gehälter bekommen. Und jetzt hat er einen kleinen Test ausgedacht, zu sehen, ob sie ihre Gehälter wirklich verdient haben. Und er sagt, meine liebe Leute, ich habe einen Traum gehabt. Ja. Ich möchte, dass Sie mir meinen Traum deuten. Ja, natürlich, freilich, Herr König. Sagen Sie uns mir mal. Nein. Ihr seid die Experten, soweit ich zu verstehen bekommen habe. Ihr seid die Experten. Sagen Sie mir den Traum. Und dann werde ich wissen, dass ihr wirklich in der Lage seid, diesen Traum zu deuten. Aber Herr König, Sie waren natürlich höflich, aber innerlich wütend natürlich. Aber Herr König, ja, das meine ich, ihr werdet zerzückt werden, wenn ihr das nicht tut. Für ein freundlicher Mensch, Nebukadnezar, nicht wahr? Und dann kämen sie zu der Situation, wo sie sagten zu ihm, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der das tun kann. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung nicht bei den Sterblichen ist. Das ist überraschend, nicht wahr? Hier waren diese Leute bezahlt, sogar, weil sie meinen, sie hätten Kontakt mit den Göttern. Aber jetzt, wenn Nebukadnezar schlägt diesen Vorgang vor, müssen sie gestehen, dass sie keinen Kontakt hatten. Das heißt, sie könnten nur etwas analysieren, das ihnen zuerst gegeben würde. Sie hatten keinen Zugang zu einer anderen Quelle von oben. Sie waren Naturalisten. Faszinierend, nicht wahr? Es ist so up to date, dieses Buch. Gerade ist das die Haltung von leider vielen liberalen Theologen. Sie stehen mit diesen Sterndeuter in ihre Haltung der Natur gegenüber. Letzten Endes gibt es keinen Gott, der sich offenbart. Wir können analysieren, was uns gegeben ist. Und so, ich wiederhole, es ist nicht von ungefähr, dass diese Fragestellung kommt im Buch selbst vor. Und das ist äußerst wichtig. Gott in seiner Weisheit hat auch die Fragestellen vorhergesehen und nicht bloß die Geschichte. Und uns hier lehrt eine sehr wichtige Sache. Damals und auch heute. Uns lehrt die Differenz, den Unterschied zwischen menschlicher Klugheit und Verstand und Gottes Offenbarung. Aber man muss gewisse Dinge klar machen. Verstand und Offenbarung sind keine Gegensätze. Was meine ich dabei? Gott offenbart, sagt Daniel, nachdem Gott geoffenbart hat, dann verwenden wir unseren Verstand, um seine Offenbarung zu verstehen. Das heißt, durch unseren Verstand erreichen wir die Offenbarung nicht. Wenn Gott sich nicht offenbart, werden wir sowieso nie verstehen. Aber nachdem Gott geoffenbart hat, dann haben wir seine Offenbarung, wenn es schriftlich ist zum Beispiel, wie hier in Daniel und in der Bibel überhaupt. Und dann müssen wir unseren Verstand verwenden, um die Offenbarung zu verstehen. Man kann die Bibel ohne Verstand, ohne Gebrauch des Verstandes überhaupt nicht lesen, nicht wahr? So zu meinen, dass irgendwie Offenbarung und Verstand Gegensätze sind, ist völlig falsch. Offenbarung liegt in einer anderen Kategorie als Verstand. Und es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und als Petrus im Neuen Testament uns das Wesen der Prophetie erklärt, das ist genau der Punkt, den er macht. Lesen wir 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 19. Interessanterweise, diese Stelle geht um die Überzeugung, dass die ewige Welt existiert. Indizien, die Verklärung und die Prophetie. Und hier in Vers 19 heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals würde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und der springende Punkt hier ist, keine Weissagung der Schrift ist aus eigener Deutung. Das bedeutet, dass die Prophetie kam nicht durch private Analyse, individuelle Analyse der Trends in der Gesellschaft. Es kommt nicht durch eine Art Klugheit in der Futurologie, sondern es kommt, wenn Gott redet, zu Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Es liegt in einer anderen Kategorie. Und wenn es so einen Gott gibt, dann ist es nicht überraschend, dass er spricht. Und die wichtige Frage ist, ob es so einen Gott gibt. Und die bloße Tatsache, dass diese Geschichte steht hier in der Bibel zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, ist für mich eine sehr große Bestätigung, dass die Bibel selbst versteht, worum es geht und uns Auskunft gibt, damit wir zu einer vernünftigen Schluss kommen können. Nebuchadnezzar war kein Narr. Und er lernte, diese Differenz zu erkennen. Er lernte, dass es ein totaler Unterschied gibt zwischen kluger menschlicher Analyse und Gottes Offenbarung. Und so Daniel ging und betet mit seinen Freunden und hat den Gott des Himmels gebeten, diese Vision zu ihnen zu geben und zu erklären. Sehr praktisch, nicht wahr? Wunderbar, Freunde in der Uni zu haben, mit wem man betet. Hast du solche Freunde in deiner Schule, in deiner Universität, wo du studierst, im Krankenschwesterinstitut oder wo immer du bist? So wichtig, dass wir Freunde haben, zu denen wir gehen können und zu denen wir mitteilen können, wer wir sind und was wir sind und in welcher Lage wir sind. Die Wichtigkeit des Gebetes. Das ist auch ein Geheimnis des Bleibens von Daniel und seiner Freunde. Sie waren nicht alleine. Es ist sehr schwer, gegen den Strom zu schwimmen, wenn man total allein ist. Und so diese vier Leute. Ich denke oft an sie. Soweit sie wussten, allein als Gläubige in Gott in dieser riesigen Stadt Babylon. Und sie knieten nieder und sie sagten, o Herr, offenbare du. Sie glaubten an einen Gott, der spricht, der redet, der sich offenbart. Und dieser Glauben, dieses Vertrauen war ein Anker für ihr Leben in der damaligen schwierigen Situation. Und Gott hat es ihnen geoffenbart. Und so, wir kommen zu dieser Vision. Diese Vision eines kolossalen Menschen, das der König Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat. Dieser Kolossus heißt es in Vers 31 von Kapitel 2. Dieses Bild war gewaltig und sein ganz außergewöhnlicher stand vor dir, sagt Daniel zu Nebukadnezar, und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da würden sogleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie würden wie Spreu aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du, o König, der Könige, dem der Gott des Himmels die Königherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat, und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Und nach dir. Oh, das brauchte sehr viel Mut, das zu Nebukadnezar zu sagen. Nach dir. Nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du, und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und so geht es weiter, und Nebukadnezar wird dieser Traum erklärt, bekommt dieser Traum erklärt, und bekommt eine Vorschau der Reiche in der Welt, weit in die Zukunft. Zunächst einmal vier große Reiche. Babylonien, du bist der Haupt des Goldes. Medo-Persien, Griechenland, Rom. Bis man zu den Füßen kommt, diese eigenartigen Füße, die aus Eisen und Ton sind, und wo es heißt, dass Vers 44, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Man stellt die Frage, wie weiß man, dass diese Vision wahr ist? Es gibt skeptische Leute in dieser Welt. Die akzeptieren nicht meine Position. Meine Position ist, dass ich glaube, dass hier eine Offenbarung Gottes ist. Aber wie kann man das wissen, dass es eine Offenbarung Gottes ist? Also, eine Möglichkeit ist natürlich, macht diese Vision Sinn? Ist sie sinnvoll? Das heißt, ist diese Vision kohärent? Gibt es uns eine kohärente Verständnis der Weltgeschichte oder der Teile der Weltgeschichte, die sie beschreibt? Anders ausgedrückt, können wir Teil zumindest der Erfüllungen sehen, weil natürlich sind Kohärenz und Teilerfüllungen Wahrheitskriterien. Was Nebuchadnezzar so sah, war ein kolossaler Mensch. Das hat ihn natürlich geschüttert. Weil wenn man vorhin Nebuchadnezzar die Frage gestellt hätte, wer ist der größte Mensch in dieser Umgebung? Das wäre die Antwort gewesen. Du sprichst mit ihm gerade. Weil Nebuchadnezzar natürlich meinte, er wäre der größte Mensch. Und eine Vision zu sehen, wo ein kolossaler Mensch plötzlich zerschmettert wurde, war eine sehr beunruhigende Sache für einen solchen Kaiser wie Nebuchadnezzar. Weil damals und auch manchmal heute die Träume von führenden Politikern ist ziemlich unruhig, weil sie wissen, dass es immer eine Gruppe von Leuten sehr in der Nähe sind, die wollen die Gewalt, die wollen an die Macht kommen. Und so diesen Traum hat ihn sehr beunruhigt. Ich kann mir sehr gut verstehen, warum er den Traum nicht erzählen wollte zu diesen Leuten. Die hätten schöne Deutungen. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Er wollte überzeugt sein, dass sie wirklich in der Lage waren, ihm die Wahrheit zu sagen. So Daniel kommt und er erklärt diese Vision von diesen Reichen aufeinanderfolgend und dann plötzlich kommt ein Stein ohne Hände. Was bedeutet das? Ohne Hände ist eine technische Beschreibung in der Bibel und wird im Neuen Testament definiert. Ohne Hände, das heißt nicht von dieser Schöpfung. Hier ist etwas Übernatürliches, das von draußen kommt, nicht von drinnen. Was sind die Grundlektionen dieser Vision? Erstens, Gott ist die Quelle des Kaisers Macht. Gott hat ihm diese Stellung, diese Position gegeben. Gott herrscht in den reichen der Menschen. Zweitens, und für Nebuchadnezzar sehr schwer zu begreifen, die Amtszeit des Kaisers ist begrenzt. Nach dir. Es gibt ein nach dir, Nebuchadnezzar. Du wirst nicht für ewig da sein. Dein Reich ist begrenzt. Und wir sagen, aber das ist kindisch. Das ist einfach klar. Aber war es damals klar? Wie viele Weltreiche hatten schon vorher existiert? Sehr wenige. Wir leben so spät in der Weltgeschichte, wo wir die Zeit gehabt haben, eine Fülle von Weltreichen aneinander folgend. Es war damals gar nicht so selbstverständlich, dass Babylon nicht für ewig bleibt. Und zu Nebuchadnezzar sagen zu müssen, nach dir, das war hart. Und Daniel musste sehr mutig sein. Er hat die Vision erklärt, wie Gott es ihm gegeben hat. Eine Lektion auch dort. Oh, es ist manchmal sehr schwierig, auf einer viel niedrigeren Niveau, manchmal das Wort Gottes zu erzählen, wie es ist. Daniel war sehr respektvoll. Aber Daniel hat nichts zurückgehalten. Er hat es erzählt, wie es war, obwohl Nebuchadnezzar, der vor ihm stand, hat in seiner Hand, so meinte Nebuchadnezzar zumindest, die Macht über Leben und Tod von Daniel. Daniel glaubte das Wort Gottes. Alles, was Gott sagt, war für Daniel heilig. Hier wieder sehen wir seine Wertschätzung. Gottes Wort spielte im Leben Daniels eine besonders wichtige Rolle und gab einen mächtigen Beitrag zu seiner Stabilität. Nächste Lektion. Der relative Wert politischer Systeme. In Kapitel 1 haben wir gemerkt, Gold als Symbol Gottes Heiligkeit, Gott als höchster Wert. Zweitens haben wir gesehen diese Tendenz damals und heute, wo Leute das Absolute relativieren, dann werden sie das Relative verabsolutisieren. Und sehr oft in der Politik. Es ist äußerst gefährlich. Wir merken, dass diese Metalle, Gold, Silber, Bronze, Eisen, unterschiedliche Werte haben. Und das ist eine sehr wichtige Lehre. Systeme, politische Systeme, sind von keinem absoluten Wert. Und interessanterweise, die Werte werden geringer, als man hinunterkommt von Kopf bis Fuß. Aber die Metalle werden stärker. Silber ist stärker als Gold, Bronze ist stärker als Silber und Eisen ist stärker als alle drei. Bis man zu den Füßen kommt, wo eine Mischung existiert. Teilweise stark, teilweise schwach, damit der ganze Kolossus instabil ist. Letzten Endes, kein politisches System ist vollkommen stabil, oder? Aber wir merken eine andere Sache hier. Dass hier ist Gottes Bewertung der Situation. Das ist sehr wichtig. Du bist das Haupt des Goldes. Das heißt, Gott bewertet alle nicht gleich. Und nicht bloß das. Er bewertet alles nicht negativ. Das ist sehr wichtig. Es gibt Fortschritt, es gibt Rückschritt. Zum Beispiel, es gab eine Zeit vor 100 Jahren oder so, vielleicht ein bisschen mehr in England, wo kleine Kinder in Schornsteine arbeiten müssen oder in Bergbau. Ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder hatten das nicht nötig. Du wahrscheinlich auch. Ich bin sehr dankbar, dass ich unter einer Form der Regierung wohne, wo das nicht gestattet ist. Fortschritt. Aber es wäre verrückt, nicht wahr? Oder? Zu meinen, dass auch eine liberale Demokratie absolut wäre, von absolutem Wert. Und es hat immer wieder in der Geschichte, man merkt es, die Gefahr hat immer existiert, wo die Gläubigen zu einer bestimmten Zeit der Geschichte haben gemeint, dass die damalige Form der Regierung absolut war und hat es mit Gottes Reich verwechselt. Mit verheerenden Konsequenzen. Das ist eine sehr große Lektion. Aber Moment, meine Frage war, wie kann ich wissen, dass diese Vision wahr ist? Wir können es leicht testen. Wenigstens auf der einfacheren Ebene, nicht wahr? Ist es so gewesen in der Geschichte? Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Wir blicken zurück. Ist es so, dass eine Reihenfolge von Nationen existiert hat? Klar. Ist es so, dass wir beurteilen können, dass politische Systeme relativen Wert haben? Klar. Ist es so, dass einige besser sind als andere? Klar. Das heißt, soweit ist diese Vision total kohärent. Es hat Sinn. Es macht Sinn. Es passt mit unserer geschichtlichen Erfahrung zusammen. Das ist ein Teil zumindest der Bestätigung, dass diese Vision echt ist. Weil viele dieser Sachen waren damals gar nicht selbstverständlich. Der vierte Punkt. Der politische Prozess produziert das messianische Reich nicht. Oh, das ist eine Aussage, nicht wahr? Aber merken wir, hier ist dieser Kolossus, diese Reihenfolge, ein Reich nach dem anderen, ohne Unterbrechung. Aber dann kommt etwas von draußen, ein Stein, der fällt auf die Füße und ersetzt alles. Der Stein ist kein Teil des Kolosses. Das ist klar, nicht wahr? Aber das ist sehr wichtig. Weil das bedeutet, dass Gottes Reich nicht durch den politischen Prozess produziert wird. Auch nicht in der Zukunft, sondern ist etwas, das kommt übernatürlich von außen und ersetzt alles. Oh, alle diese Dinge sind so wichtig. Man, es ist schade, dass wir so wenig Zeit dafür haben. Aber vielleicht ist es auch gut, weil ich hoffe, dass ihr provoziert werdet, selber darüber nachzudenken. Einfach, wenn wir begreifen können, dass dieses Buch sehr wichtige Sachen zu sagen hat, die äußerst relevant sind. Und darf ich das auch nebenbei bemerken? Ich finde, dass ich diese Dinge mit Nichtgläubigen besprechen kann. Die finden diese Ideen faszinierend. Und dann sie sagen, wo hast du die Ideen her? Aus Daniel? Wer ist Daniel? Ein Buch des Alten Testaments? Aus der Bibel, meinen Sie? Aber das ist doch interessant. Oh, darf die Bibel nicht interessant sein? Hat die Bibel nichts zu sagen über unsere Gesellschaft, in der Politik und so weiter? Das wäre eigenartig, wenn die Bibel von Gott kommt und nichts zu sagen hätte. Und diese Dinge können uns eine Hilfe sein. Einfach Gespräche mit Leuten zu führen über die aktuelle Situation, zum Beispiel der relative Wert. Und wir sehen die Trende in der Gesellschaft, nicht wahr? Wir sehen die Trende zu einer politischen Einheit, einer globalisierten Politik, die nötig ist, weil es Terroristen geben und so weiter, eine globalisierte Wirtschaft. Und das ist dann sehr interessant. Weil dieser Stein fällt auf die Füße lange Beine bis auf die Füße. Und eine sehr interessante Bemerkung wird gemacht in den Tagen jener Könige Mehrzahl. Und die Offenbarung greift dieses Bild auf. Wir haben keine Zeit, in die Einzelheiten zu gehen. So, was ich jetzt zu sagen habe, wird leider ein bisschen beliebig vorkommen. Das kann ich nicht vermeiden. Aber interessant ist es, dass auch die Offenbarung spricht von etwas, das noch nicht in der Geschichte passiert ist. Von 10 Könige, die geben ihre Gewalt freiwillig zu einer zentralen Autorität. Was ist das? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe diesen Trend zunehmend in unserer Welt heutzutage. Und es ist nicht von ungefähr, dass in den Tagen jener Könige, das heißt, wenn wir so weit gekommen sind, dass die Welt eine internationale Regierung hat, dann von draußen kommt der Stein. Ist es glaubwürdig? Es ist glaubwürdiger heute wie nie zuvor. Weil man sieht die Trende. Identifizierung ist sehr gefährlich. Aber die Trende kann man sehen. Und es ist erstaunlich, nicht wahr? Wenn man denkt, 26 Jahrhunderte zurück. Hier sieht man die Entwicklung in der Politik dieser Vorschau. Nach dir und nach und nach und nach, bis es soweit ist. Also das ist ein riesiges Thema an und für sich. Der Kolossus hat eine tödliche Schwäche. Ein instabiler Mensch. Und so letztlich muss dieser Kolossus ersetzt werden. Instabil. Ein großer instabiler Mensch als Symbol der Reihenfolge der Weltreiche, weil der Mensch klein geschrieben, du und ich, wir sind nicht stabil. Nicht wahr? Und wir fragen uns die Frage, worauf stehen wir? Wo liegt unsere Stabilität? Oft fühlen wir uns ein Gemisch, nicht wahr, von Stärke und Schwäche. Dieses Bild kann uns auch helfen, uns selber zu analysieren. Das wäre ein Thema für eine andere Zeit vielleicht. Stabilität. Wo ist Stabilität? Nicht in den politischen Systemen der Welt. Nicht, dass es keine Stabilität dort gibt. Versteh mich nicht falsch. Gott auch erkennt, dass politische Systeme unterschiedlich sind. Und ich kann in meinem Land und du in deinem Land leben, mehr oder weniger, in Friede. Und das ist wunderbar, wenn wir denken, wie viele Teile der Erde haben nichts zu essen, weil so viel Geld ausgegeben worden ist für Waffen, wo die Kinder verhungern. Und sehr oft, als ich zum Frühstücktisch mit meiner Frau und Kindern sitze, denke ich, es hätte anders sein können. Ich könnte wohl in Äthiopien sitzen, mit kein Essen meinen Kindern zu geben. Wir dürfen dankbar sein für die Situation, worin wir leben. Und daher sollten wir, wie die Bibel uns vorschreibt, für unsere Politiker zu beten. Nicht, dass sie vollkommen sind. Die Sache ist instabil, aber innerhalb dieser Instabilität ist es viel stabiler hier, als es in Sahara ist oder in Äthiopien oder wer weiß ich. Alles schwarz zu malen wäre total verkehrt. Alles weiß zu malen, wie wir später sehen werden, wäre genauso verkehrt. Und dann die übernatürliche Kraft des Steines. Was oder wer ist der Stein? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, sagt unser Herr. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Wer ist der Stein? Und es ist interessant, im Neuen Testament zu merken, wie der Herr Jesus sich selbst als der Stein beschreibt. Er ist der Stein und sein Reich ist der Stein. Vollkommen stabil. Das ist ein wunderbarer Ton, worauf heute zum Ende zu kommen. Er ist stabil. Aber der Stein ist eine komplizierte Sache. Im Alten Testament in Jesaja, wie zitiert in Petrus Brief, heißt es, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Hier ist eine sehr praktische Auswirkung der Stabilität des Steines. Ein Eckstein, worauf wir bauen können. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Die andere Übersetzung dieses Textes, wie es in Jesaja erscheint, ist, wer an ihn glaubt, wird keine Eile haben. Wir Iren, mit einem R, sind sehr eilige Leute. Bin immer in einer Eile. Und es war eine sehr wichtige Zeit meines Lebens als Student, wenn jemand mir diesen Vers gezeigt hat. Wo findet man Stabilität in einem eiligen Leben? Wer an ihn glaubt, wird nicht eilen. Manchmal eilen wir zu schnell. Und wir lassen den Herrn zurück. Wir bauen nicht auf diesen Stein. Und so in unserer Eile verlieren wir unsere Stabilität. Wer an ihn glaubt, wird nicht eilen. Bist du in einer Eile heute? Vielleicht solltest du einfach Halt machen und sagen, Herr, ich bin in so einer Hektik, diese Sache zu lösen, jene Sache, die andere Sache. Herr, lass mich einfach eine Zeit in Ruhe die Sache durchdenken. Wer an ihn glaubt, wird nicht eilen. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wunderbar, wenn man auf diesen Stein baut, wird man nie enttäuscht. Wann fällt der Stein? Also, diese Beine, zwei Beine, wir merken, dass der Stein ist nicht gefallen oben, hier, auf dem Start der Beine sozusagen, sondern ganz unten, auf die Füße. Der römische Reich in zwei geteilt, östlicher Teil blieb bis 1400 oder so, und dann zersplittert bis. Und wir lesen im Neuen Testament, in der Offenbarung, von diesen 10 Könige. Und dann lesen wir von einem König, der über alles herrscht. Und der wird zerstört werden durch die Erscheinung, durch die Wiederkunft in Kraft und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Übernatürlich wird es passieren. Und er wird die Welt übernehmen. Was für eine Hoffnung ist das? Was für eine Vision. Glauben wir das? Ist es glaubwürdig genug, damit wir unser Leben darauf bauen können? Dass eines Tages der, der kommt, kommen wird. Weil wenn das wahr ist, dann ist die wichtigste Frage überhaupt, die Frage meiner Treue diesem Reich gegenüber. Aber das ist das Thema von Kapitel 3. Lasst uns beten.